Ahoi, ihr Lieben. In diesen Tagen wird die Reederei 30 Jahre alt, die die Kreuzfahrt in Deutschland, wenn man so will, revolutioniert hat. AIDA wird 30 Jahre alt, aber damit nicht genug. Ich würde sogar ein bisschen weitergehen und ich würde sagen, es war im Grunde der Start in eine Phase, die ich mal als neue deutsche Kreuzfahrt bezeichnen würde. Mit AIDA 1996 und mit Mein Schiff 2009 kamen plötzlich neue Produkte auf den Markt, die ganz wenig nur noch zu tun hatten mit der klassischen Kreuzfahrt, wie man es vorher kannte. Ja, und wenn jetzt AIDA 30 Jahre wird, dann bedeutet das auch entsprechend, die neue deutsche Kreuzfahrt wird auch 30 Jahre alt. Und ja, darüber möchte ich sprechen heute mit einem Mann, der die Kreuzfahrt in Deutschland maßgeblich geprägt hat. Erst als Marketing- und Vertriebschef bei AIDA, dann als Gründungschef von TUI Cruises. Herzlich willkommen, lieber Richard Vogel.
Ja, vielen herzlichen Dank, Matthias Duhr. Schauen wir mal.
Schauen wir mal, ja. Es gibt viel zu besprechen. Gucken, ob wir da durchkommen. Bei 30 Jahren gibt es viel zu erzählen. Wenn wir mal zurückschauen auf die Kreuzfahrtbranche, wie die eigentlich aussah in Deutschland Mitte der 90er Jahre. Da hatte man so Anbieter wie Deilmann, Transozean, Hapag-Lloyd Kreuzfahrten schon, Phoenix Reisen gab es auch. Die haben klassische Kreuzfahrten angeboten. Und ja, die Idee von AIDA war es dann, den Spirit vom Cluburlaub aufs Meer zu bringen, also quasi Robinson so ein Club auf dem Wasser. Sie haben überhaupt nur ein paar Tage vor der Taufe der ersten AIDA da angefangen. Hatten Sie da vorher jemals ja, eine Kreuzfahrt gemacht?
Also meine einzige Begegnung, die ich auf dem Wasser hatte, das war eine Fähre vom Senegal nach Gambia. Aber ansonsten ehrlich gesagt nicht. Nein, es war tatsächlich das erste Mal, dass ich mit der Kreuzfahrt in Berührung kam. Und ich hätte es mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen können, wenn die Idee oder das Clubkonzept als Philosophie nicht dahinter gestanden hätte. Weil so etwas umzusetzen, ist, abgesehen von den technischen Voraussetzungen, dass sowas auf dem Wasser stattfindet, ist im Prinzip an Land nichts anderes wie auf dem Wasser auch. Und deswegen hat mich das fasziniert. Und deswegen habe ich mich damals auch auf das Abenteuer AIDA eingelassen. Und man musste wirklich sagen, es war ein Abenteuer. Viele meiner damaligen Wegbegleiter haben mich auch, ich sage das mal ganz vorsichtig, gewarnt, diesen Schritt zu gehen.
Die erste AIDA war aus der damaligen Sicht riesig, nämlich knapp 600 Kabinen. Übrigens damals alle ohne Balkon. Also ja, wenn wir später vielleicht noch über Größen sprechen, ne? Damals hat man das als sehr groß empfunden. Ja, und als Sie dann ein paar Tage vor der Taufe angefangen haben, da war es jetzt vermutlich nicht Ihre Aufgabe, den Buchungsansturm zu verwalten, so will ich es mal sagen, oder?
Das wäre schön gewesen, aber ich glaube, dann hätte man mich auch nicht gebraucht oder gewollt, wenn man diesen Buchungsansturm gehabt hätte. Nein, es war einfach so, dass 5 Tage, 6 Tage vor der Taufe es insgesamt für die laufende Saison 96 1500 sogenannte Buchungen gab, wobei man damals Paxe gezählt hat und nicht Kabinen, wovon 900 in Option waren. Ne? Also das ganze 5 Tage vor der Taufe.
Für und die gesamte
vor den
Saison?
Eigentlichen, ja. Also insofern war das schon eine äußerst spannende Aufgabe.
Aber hatte man das vorher vergessen, so nach dem Motto, Mensch, jetzt bauen wir hier was auf, aber ach Gott, ja, wir müssen es auch noch verkaufen? Oder hat man es einfach nicht hingekriegt und Sie waren jetzt derjenige, der dann da, also der Zauberer, der gesucht wurde sozusagen?
Ja, also ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig. Ich habe da sicherlich einen großen Anteil daran gehabt, aber nicht nur alleine, sondern nee. Wir waren ja schon ein Team, der sich im Marketing und Vertrieb auch mal versucht hat, andere Wege zu bedienen. Aber es war tatsächlich so, dass man ja vorher schon wusste, dass mit den Buchungen das läuft so nicht. Man hat jemanden gesucht, der sich in der Clubwelt auskennt und was ja viele mittlerweile vergessen haben, Club Calimera, was ja heute noch beim DER ist, damals bei ITS war, ist ja auch ein Baby von mir. Das habe ich ja 1989 aus der Taufe gehoben mit den ersten beiden Anlagen in Menorca und in Ibiza. So, und damals hat Johann Friedrich Engel anscheinend so den in Anführungszeichen Erfolgsweg von Club Calimera mit beobachten, hat festgestellt, ah, da ist auch so ein Clubmann, ja, der hätte vielleicht Ansätze genug, um uns zu helfen, diese Philosophie aufs Wasser zu übertragen und vor allen Dingen dann diese Philosophie auch in den Vertrieb zu übertragen. So, und so wurde ich dann letzten Endes auch kontaktiert und so wurden wir uns auch relativ schnell einig, weil ich von dem Konzept an und für sich, und da ging es mir gar nicht so sehr um Kreuzfahrten, sondern mir ging es um das Konzept Urlaub auf dem Wasser. Das hat mich begeistert. Aber was das im Klartext bedeutet, ja, das wurde uns dann final bewusst, als wir uns die nackten Zahlen angeschaut haben.
Ja, wir müssen erklären, Engel war einer, war der Gründer, glaube ich, von Robinson, ne? oder einer der Gründer, die dann...
Ob er jetzt Gründer war, ich muss
sagen... Oder einer der, oder Chef.
Aber
Chef,
er war sehr maßgeblich an der Entwicklung vom Robinson Club beteiligt, damals mit Herrn Mankel zusammen. Und die Idee war ja auch, nicht wieder ein Schiff aufs Wasser zu bringen, das das macht, was alle anderen machen, sondern eben an eine andere Zielgruppe zu gehen, die eher so dem Clubleben folgt. Ne? Und insofern war das halt die Idee, hauptsächlich von Engel und von Mankel zu sagen, lass uns doch mal das versuchen. Und entsprechend hat man auch ein Schiff dafür gebaut.
Also Sie saßen also da, die Buchungen waren knapp. Und ich habe gelesen oder gehört sogar aus Erzählungen, anfangs gab es da relativ unkonventionelle Aktionen, auch mal so mit der Bild-Zeitung, glaube ich, ne, dass man da Kabinen da verkauft hat oder verlost hat oder was so da.
Wir haben, glaube ich, alles gemacht. Und das Gute war, dass wir auch vieles ausprobieren durften, weil wir mussten. Ne? Also es gab dann irgendwo keine, ich würde mal vorstellen, keine Schamgrenze zu sagen, Mensch, lass uns mal Vertrieb anders aufsetzen oder zumindest die Marketingsprache anders aufsetzen. Wir haben ja damals sehr wohl auf den Reisebürovertrieb und auf den Veranstaltervertrieb gesetzt. Wir hatten damals vielleicht auch so ein bisschen die unglückliche Situation, dass uns Veranstalter letzten Endes vorschreiben wollten, zu welchen Preisen wir verkaufen dürfen und gleichzeitig aber eine relativ hohe Provision dafür zu kassieren. Das war, das habe ich leider von meinem Vorgänger übernommen, eine äußerst unglückliche Zusammenstellung, wie man das Thema angehen wollte. Wir haben das dann aber auch relativ schnell abgelehnt. Ja, wir haben Aktionen mit der Bild-Zeitung gemacht. Wir sind überall dahin gegangen, wo man uns gar nicht vermutet hat. Also wir haben ja dann irgendwann auch diese Plakatentwürfe gehabt, wie lieber einzig als artig und solche Textbausteine. Das war ja für Kreuzfahrten damals schon sehr ungewöhnlich. Wir haben ja sogar die ersten 2 Jahre auf dem Katalog, auf der Titelseite, auf das Schiff komplett verzichtet, weil wir nicht wollten, dass das Schiff im Vordergrund steht, sondern die Urlaubsphilosophie. Und das haben wir relativ gut, es hat ein bisschen gedauert, es hat auch ein bisschen Geld gekostet, aber das haben wir dann relativ gut hinbekommen. Mhm. Natürlich in erster, ja, Entschuldigung.
Nee, bitte.
Wir haben natürlich, was das größte Problem war, einen Reisebürovertrieb, der mit Kreuzfahrten auch nicht viel am Hut hatte, ja, davon zu überzeugen, dass man auch als jüngerer Mensch und nicht nur samstags, wenn der Experte da ist, Kreuzfahrten verkaufen kann. Das, deswegen haben wir, glaube ich, auch in der ersten Saison, also in 1996, wir hatten es geschafft, tatsächlich über 10.000 Reisebüro-Mitarbeiter sukzessive auf das Schiff zu holen für ganz kleines Geld. Das war quasi die Investition damals in die Zukunft, dass man gesagt hat, Mensch, lieber jetzt Geld in den Menschenvertrieb oder in den Vertrieb selbst zu investieren, in den Verkäufer zu investieren, als große bunte Bilder in den Zeitungen abzudrucken. Aber das verkauft mich nicht. Verkaufen tut es immer der, der es gesehen hat, der davon überzeugt ist und der es dann auch anschließend wirklich umsetzt.
Wenn man heute so ein bisschen versucht zu recherchieren über die Anfangsjahre, das Internet war dann noch nicht so präsent, 1996, entsprechend findet man auch gar nicht so viel. Aber ich habe gelesen, und das fand ich interessant, die ersten Reisen, da irgendwo stand, so eine Woche ab Mallorca lag so bei 5.500 Mark pro Kabine. Also sagen wir mal so 2.800 Euro für eine Kabine. Was ich da jetzt interessant finde, das ist jetzt 30 Jahre später, ist es ungefähr die Summe. Heute habe ich noch einen Balkon dazu. Aber hat sich gar nicht so sehr viel verändert. Also gefühlt war es damals, ja, wenn man so will, teurer als heute, wenn man so will.
Ich muss Ihnen ganz ehrlich
Ja,
sagen, ich habe
mit
die
so einem.
Preise von damals gar nicht mehr im Kopf. Also
Ah, ja.
erscheint mir ein bisschen hoch. Ne?
Ja.
Also wenn ich mich recht erinnern kann, hatten wir schon Probleme, irgendwie so 180 D-Mark am Tag pro Person zu generieren. Ne? Also ich sage ja, das war ja teilweise auch eine Wunschvorstellung, die so ein bisschen am Markt, vor allen Dingen aber auch am Demand vorbeiging. Ne? Sicherlich war der Wert der wahren Reise, die wir angeboten haben, der war definitiv gegeben. Es hat nur keiner verstanden.
Ja, klar. Und das zu erklären ist dann
Was
einfach schwierig, ne?
ja im Übrigen heute oft noch das Problem ist, ne? Das Verhältnis zwischen dem, was bezahle ich und was bekomme ich zurück. Also da muss ich nach wie vor als Kreuzfahrtunternehmen sehr viel anbieten, damit das auch wirklich so verstanden wird. Und wir haben damals schon und später auch bei TUI Cruises immer gesagt, ehrlich gesagt müssen wir das Produkt immer so gestalten, dass der Gast am Ende, das ist jetzt sicherlich etwas ironisch gemeint, aber dass der Gast am Ende der Reise sagt, Entschuldigung, wo kann ich nachbezahlen? Ja, weil es war viel zu günstig. Ja.
Genau, also over-deliver würde man im Englischsprachigen sagen, ne? Also dass man mehr
Ja.
gibt, als man eigentlich erwarten würde. Ja, also die AIDA-Anfangsphase, so anfangs sogar noch unter deutscher Flagge. Clubschiff, damals AIDA, man hat sich an Bord geduzt, es gab einen Clubtanz, es gab keine Kleiderordnung. Ja, und was damals dann auch ganz clever
Moment,
war, ja.
Kleiderordnung stimmt ja nicht ganz. Also nackt rumlaufen durfte man auch nicht. Unsere Offiziere hatten alle Uniform. Was wir eben nicht gemacht haben, wir haben keine Vorgaben gegeben, ob heute Abend blau, weiß, rot, grün oder Gala getragen wird. Und auch das war, glaube ich, sehr entscheidend auch für die weitere Entwicklung der Kreuzfahrt. Wir haben einen Rahmen geschaffen, wo der Gast von sich aus gesagt hat, boah, komm, heute Abend, aber gehen wir mal ganz schick raus. Ne? So, dann musst du dem nicht sagen, heute Abend Gala. Also, aber sag mal, den Dresscode haben wir sehr subtil gespielt, ohne ein Kärtchen auf die Kabine zu legen.
Ja. Und was man damals gemacht hat, was ganz geschickt war, man hat eigentlich einen Teil der typischen Arbeit, die anfiel auf einem Kreuzfahrtschiff, hat man, wenn man es ein bisschen flapsig ausdrücken will, eigentlich direkt an den Gast delegiert. So.
Ja, das hat sich, also unsere Gäste mussten nicht Kabinen reinigen oder so. Aber es ist natürlich klar, wenn ich einen relativ hohen Selbstbedienungsanteil im Restaurant habe, das heißt, mir mein Essen selbst am Buffet hole, dann brauche ich natürlich keinen Kellner, der eine Bestellung aufnimmt, sondern ich brauche eigentlich nur jemanden, der relativ schnell die Tische wieder abräumt, so damit ich entweder wieder einen sauberen Platz habe oder dann doch das Restaurant verlasse, weil draußen vor der Tür welche standen, die rein wollten.
Und als Sie da nun angefangen haben zu arbeiten, wie gesagt, vorher in der Clubhotellerie gearbeitet, haben Sie da irgendwann mal gedacht, als es so schleppend lief, so Mensch, das war ein Fehler, da jetzt anzufangen?
Ach, nee, ehrlich gesagt nicht. Also nicht wegen der Philosophie, nicht wegen der Idee. Es gab anfangs bei AIDA einfach zu viele handelnden Personen, die unbedingt mitmischen wollten. Und auch immer der Meinung waren, jetzt müssten sie ihre Idee auch noch kundtun. Und das war teilweise ein bisschen schwierig. Es war eher auch das Umfeld, was einem manchmal zum Nachdenken gebracht hat, ob man das wirklich will oder ob man sich das antut. Aber es hat eigentlich die Idee und die Philosophie nie in Frage gestellt. Und ich sag mal, dadurch, dass das Produkt ja auch polarisiert hat, und ich empfinde Polarisierung in den meisten Fällen ja durchaus nützlich und hilfreich, Wussten wir zumindest, wir haben da etwas geschaffen, über das sich die potenziellen Kunden oder der Vertrieb oder wer auch immer mit auseinandersetzt.
Die Anfangsjahre waren, wenn man sich das anschaut, extrem bewegt. Da könnte man wahrscheinlich allein darüber könnte man stundenlang reden. Ich habe versucht, das mal wenigstens ganz kurz zusammenzufassen. Also ein Jahr nach dem Start war es dann so, dass man die AIDA, das Schiff, die ja auch damals auch nur wirklich die AIDA war. Manche sprechen heute noch von die AIDA, aber die haben ja heute haben sie ja mehr Namen oder andere Namen. Man hat sie ein Jahr nach dem Start an Norwegian Cruise Line verkauft, die dann zu rückgechartert von Deutschland. Der Gast hat das jetzt nicht weiter bemerkt, weil es war weiter die AIDA. Dann 2 Jahre später wiederum wurde das Schiff wieder zurückgekauft, allerdings dann von einem Unternehmen, wo zwischenzeitlich auch die britische Reederei P&O beteiligt war. Ja, das war dann im Herbst 99. Da hat man dann direkt dann auch gesagt, so komm, jetzt läuft es auch einigermaßen, jetzt bestellen wir 2 Neubauten. Das waren dann AIDA Vita und AIDA Aura. Das war wahrscheinlich dann aber auch so für Sie der Moment, wo längst klar war, ach na, wir haben es geschafft, oder? Oder war da immer noch so Zweifel?
Also, ich bin ja immer vorsichtig mit, wir haben es geschafft, ne? Ich meine, wenn man sich mal die Flottengröße heute von AIDA anschaut, dann hat man damals gerade den Anfang geschafft, ne?
Ja.
Die Voraussetzung. Ja, das haben wir tatsächlich hinbekommen. Ich glaube, es war eh so ein Leidensweg. Wir konnten zu dem Zeitpunkt nicht wirklich die Charterrate zurückverdienen und dann noch Gewinn daraus zu machen. Entscheidend war, dass wir so sukzessive schon beweisen konnten, dass es ein nachfragestarkes Produkt ist oder werden kann und ist. Und auf Basis dessen wir natürlich auch nachweisen konnten, dass wir eine völlig neue Kundenstruktur und ein völlig neues Klientel aufs Wasser gebracht haben. Und das war so mit einer der Gründe auch für P&O Princess damals zu sagen, das klingt sehr interessant, das macht Sinn, da gehen wir mit rein und wir unterstützen das Unternehmen tatsächlich beim Aufbau dieser Flotte. Und mit AIDA Vita und mit AIDA Aura sind wir dann tatsächlich in die Bereiche gekommen, wo man dann wirklich ernsthaft über eine auch geordnete Expansion nachdenken durfte, ne? Weil sie bekommen ja dann auch eine gewisse Kreditwürdigkeit bei den finanzierenden Banken etc. Also das war schon wichtig. Wichtig waren tatsächlich die 2 Jahre, wo das Schiff nicht uns gehörte, sondern wir für viel Geld zurückgeschartet haben, dass wir dort eine Performance hinlegen, die eben Investoren auch überzeugt hat, zu sagen, da machen wir was. Ich meine, P&O Princess Cruises oder damals P&O waren dann die, die zugeschlagen haben, sage ich mal. Die waren natürlich auch diejenigen, die auch diese Verbundenheit zum Wasser hatten. Aber ich kann mich gut erinnern, dass wir insbesondere auch mit Lars Glasen zusammen etliche Roadshows abgelegt haben bei Finanzinvestoren zwischen Frankreich, New York, London, ja, und versucht haben, die Zukunft von AIDA mit denen abzusichern. Und dann kam eben P&O. Und das war eigentlich auch das Glück für AIDA.
Lars Glasen war der Präsident damals, also der, genau. Das Konzept, also anfangs Clubschiff, da hat man dann aber auch irgendwann gemerkt, so, naja, das ist so ein Konzept, da kann man eigentlich nur begrenzt mit wachsen, weil das eben jetzt nichts für jeden ist. Nicht jeder möchte sich duzen, nicht jeder möchte den Clubtanz tanzen. Und was man dann im nächsten Schritt auch gemacht hat, man hat ein altes Schiff von Princess Cruises genommen und daraus dann ja auch eine neue Marke gemacht, Arosa Blue, ein eher Premium-Produkt für den deutschen Markt. 2002 war das. Hat das funktioniert?
Einer Sicht ja. Es hat funktioniert und es gab auch eine klare Strategie dahinter, warum wir das tun. Wir wollten wirklich zweigleisig fahren im Hochseebereich. Wir wollten zum einen, dass die legere Kreuzfahrt oder ich sag mal, den legeren Urlaub auf dem Wasser weitergestalten und weiter fortführen. Aber wir haben auch gemerkt, dass es einen Markt gab für ein Premium-Produkt. Nicht, wir reden nicht über Luxus, aber für ein Premium-Produkt gerichtet an eine Zielgruppe, die sich schon vorstellen konnte, aufs Wasser zu gehen, aber nicht unbedingt so an die auf die typischen Deutschland, Berlin oder auch die Arkona. Das war dann denen doch etwas zu antiquar.
Und
Und
was ich, ja.
insofern, ja, und auch diese Schiff war ja damals gar nicht so groß, ne? Heute bauen Reedereien Schiffe in der Größenordnung, sind dann plötzlich Luxusschiffe, ne? Also die Arosa Blue, ich glaube, die hatte etwas um die 1300, 1400 Betten, so groß war die gar nicht. Aber sie hatte auch etwas, was wir ja später auch bei Tyrgosis versucht haben, in der Philosophie umzusetzen. Sie hatte ein bisschen mehr Platz pro Passagier, einen höheren Anteil an Service, mehr Möglichkeiten in der Gastronomie. Und für uns als deutsche Seereederei Touristik oder damals schon Seetours, war es wichtig, nicht nur eine zweite Linie zu entwickeln, sondern wir wollten uns auch auf dem Markt behaupten gegen Wettbewerber, die stärker auf den deutschen Markt drangen, eben mit in Anführungszeichen vergleichbaren Produkten oder zumindest aus Sicht derer, die es nur vom Lesen kannten, vergleichbaren Produkten. Also Costa war ja damals sehr, sehr stark oder ist damals sehr stark auf den Markt gedrängt, sicherlich teilweise mit zu damaligen Zeiten äußerst unmoralischen Preisen oder unmoralischen Angeboten. Aber immerhin, sie waren da und es hat uns ja gezeigt, es gibt durchaus Bedarf, das Kreuzfahrtsegment auch auf diesem Niveau zu erweitern.
Und was heute noch ein Relikt ist, sozusagen von der Arosa Blue, ist ja das Rossini im Grunde, ne?
Ja, das
Also
wurde ja dann, ja.
zumindest der Name, wenn man so will, ne? Also, dass man
Ja.
da, man hatte da versucht, oder nicht nur versucht, sondern man hatte sehr erfolgreich da so ein Fine-Dining-Konzept etabliert. Ich glaube, auch der Günther Kroak, der heute auch noch bei AIDA da tätig ist, war, glaube ich, damals so der erste Küchenchef. Und ich glaube, er hat sogar den Stern, glaube ich, nicht bekommen, aber irgendeine Auszeichnung war damals, glaube ich, was ganz Besonderes, ne? Und dann hat man gesagt, so, okay, ja, dieses Rossini, das nutzen wir auch woanders, weil das war dann der nächste Schritt, 2003. Da schloss sich dann der Karnevalkonzern mit P&O Princess zusammen und damit war dann AIDA Teil des größten Kreuzfahrtkonzerns der Welt, so wie es heute auch immer noch so ist. In 2003, ja, das war auch dann so die Zeit, da habe ich meine erste AIDA-Reise gemacht und da wurden die Neubauten bestellt, dann der Sphinx-Klasse, AIDA Diva und AIDA Bella. Als man dann nun Teil plötzlich war von so einem riesigen Konzern, haben Sie das damals mitbekommen? Haben die Amerikaner da auch Einfluss drauf genommen, was es jetzt so an Bord so gibt? Weil was jetzt auffällig war, die Neubauten bekamen dann plötzlich auch Casinos, auch wenn man immer vorher dachte, man so, na, der Deutsche will das vielleicht gar nicht so.
Also Casinos ist weniger eine Frage eines amerikanischen Einflusses, denn dafür waren sie zu klein. Ja? Sondern das war einfach so ein Spielplatz für Erwachsene, die abends nicht wüssten, wohin. Ne? Aber man hat schon darauf geachtet, dass das keine Ausmaße annimmt, wie man sie von amerikanischen Schiffen kennt. Warum? Weil es den Bedarf gar nicht gab. Also die Fläche zu verschwenden in ein Casino auf dem deutschsprachigen Markt. Das hielt keiner für sinnvoll. Wenn es Einfluss gab, würde ich schon sagen, für den operativen Ablauf, wir haben natürlich auch viel gelernt aus den Erfahrungen des Konzerns und es gab sicherlich auch die ein oder anderen Hinweis oder den ein oder anderen Hinweis, wie man Dinge anders machen kann, wie man Dinge besser machen kann. Aber auf das Produkt selbst, muss ich sagen, hat es weniger Einfluss genommen. Aber man hat natürlich auch so ein bisschen von der Erfahrung profitiert, die eben ein Karnevalkonzern, übrigens damals ja nicht nur der Karnevalkonzern, sondern es war ja auch P&O und es war auch Princess Cruises. Also man war da auch im Austausch und ich sag mal, vieles, was man gar nicht gesehen hat und was man auch vor Ort nicht gespürt hat, was so im Hintergrund lief, das war schon sehr sinnvoll. Man denkt einfach mal an das ganze Thema Yield Management, Revenue Management, ja. Also Wir waren ja stolz, auf der AIDA damals nur 5 verschiedene Kabinenkategorien zu haben. Warum? Weil es für den Kunden einfach zu verstehen war. Es war für das Reisebüro einfach zu verstehen. Es war für die vielen jungen Reisebüro-Mitarbeiter viel einfacher zu verstehen, anstatt wieso ist denn auf einem und demselben Deck 10 verschiedene Kabinenkategorien. Und ich habe damals immer so scherzhaft gesagt, die Kabinenkategorien sind eigentlich nur was für den Revenue- und Yield-Manager, aber sie bringt dem Vertrieb nichts. Was im Prinzip auch stimmt, aber das heißt nicht, dass man eben kein ausgefeiltes Revenue- und Yield-Management-System braucht. Das sind Dinge, die haben wir tatsächlich. Ich habe mir das angeguckt damals bei Princess und wir hatten da regen Austausch. Also es hat schon Sinn gemacht. Also ich würde schon sagen, insgesamt hat es AIDA gut getan. Und AIDA hätte, glaube ich, nicht so wachsen können, ohne irgendwo unter dem Schirm eines starken Kreuzfahrtunternehmens zu sein. Hm.
Was sich daraus dann ergeben hat aus dem Zusammenschluss eben P&O, Princess und Karneval, dass man dann gesagt hat, okay, dieses Arosa-Konzept, das machen wir jetzt so nicht weiter. Wir bauen das Schiff jetzt so ein bisschen um, nennen das AIDA Blue. Und ja, das war dann so die Zeit, Sie waren bis 2005 bei AIDA. Wir haben ja gesagt, Wachstum war eigentlich mit dem Club-Produkt so nicht möglich. Ist man damals, als Sie noch da waren, ist man da schon den Weg gegangen, dass man gesagt hat, okay, wir müssen jetzt eigentlich weggehen bei AIDA so von Club, was auch polarisiert, eher zu etwas Mainstream? Oder ist das erst was danach kam?
Ich tue mich natürlich schwer, so ein bisschen über die Zeit nach 2005 zu philosophieren, aber letzten Endes ist ja heute noch vieles Club, ne? Man nennt es nur nicht mehr so. Und ich glaube, das war mit der entscheidende Grund. Man hat ja nicht grundsätzlich die Philosophie von AIDA verändert. Also natürlich hat man es feingetunt, man hat an der einen oder anderen Stelle gestaubt, man hat mehr Serviceangebote geschaffen etc., man hat mehr Varietät geschaffen. Der Grundgedanke, an Bord zu gehen und Spaß zu haben und auch ein anderes Entertainment zu erleben, was man eben damals kannte oder nicht wollte, das ist ja gleich geblieben. Ne? Aber es hat sich natürlich verändert, weil die Bedürfnisse der Kunden haben sich verändert. Also heute haben die Schiffe alle Balkone. Ja, da wird gar nicht mehr darüber diskutiert, braucht man noch einen Balkon oder braucht man nicht, sondern ganz im Gegenteil. Wie wenig Innenkabinen können wir uns leisten und wollen wir uns leisten? Das ist doch heute die Diskussion. Und die hat natürlich auch bei AIDA und auch später bei TUI Cruises ja nicht Halt gemacht. Ne? Insofern ist die ursprüngliche Club-Idee wahrscheinlich heute immer noch bei AIDA vorhanden. Zumindest das, was ich so aus Gesprächen erfahre, wenn mir Leute sagen, ich war auf der AIDA, war wieder super und getanzt die ganze Nacht und so. Das ist ja wunderbar. Klar hat sich's verändert. Ja, und ich meine, gehen Sie heute mal in einen Robinson-Club. Ja?
Hat sich auch verändert.
Und je nachdem, wo sie hingehen, also ich war jetzt selbst im Januar auf dem Robinson auf den Malediven, also mich hat weder ein Animateur vom Liegestuhl gezogen, noch lief den ganzen Tag irgendwelche Beschallungen. Ja, Essen war hervorragend, Entertainment war entsprechend der Situation angepasst. Ich hatte die Wahl, mir es anzugucken oder nicht. Ja, auch die Ferienclubs haben sich ja im Laufe der letzten 30, 40 Jahre verändert. Und ich erinnere mich ja noch an meine aktive Zeit in den Ferienclubs, damals in Tunesien oder auf Kreta und insbesondere im Senegal. Also ich glaube, wenn man heute das machen würde, was wir uns damals erlaubt haben zu tun, in den Ferienclubs, ich glaube, wir würden da keine 2 Tage arbeiten.
Ja. Ich habe irgendwann mal irgendeine Führungskraft von AIDA hat, glaube ich, mal den Begriff in einem Interview genannt, ein Soft-Club-Konzept oder so, ne? Also das, also, oder so, oder mit, also ja, aber das stimmt im Grunde, was Sie sagen.
Das Schöne ist ja, dass man heute gar nicht mehr über Club-Konzept, Soft-Club-Konzept oder sonst was redet. Ich glaube, AIDA ist es ganz gut gelungen, einfach mit der Marke AIDA schon so viel rüberzubringen, dass man gar nicht über die Philosophie dahinter spricht.
Ja.
Das System AIDA, wird durch die Kunden übertragen oder eben auch durch den Vertrieb. Und was man ja jetzt auch sehen musste, Man bleibt ja auch bei AIDA nicht stehen. Also man sagt ja nicht, alles, was bisher funktioniert hat, funktioniert auch in Zukunft, ja, sondern man passt sich da dem Bedürfnis ja genauso an. Also das riesige Renovierungsprogramm, was AIDA aufgelegt hat jetzt für die nächsten Jahre und schon auch umgesetzt hat, ist ja auch ein Zeichen dafür. Also heute kann man, also ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig. Ich glaube, es wurde einfach nur konsequent weiterentwickelt, und den Bedürfnissen angepasst und vielleicht noch ein Stück hinüber. Wenn ich mal ein Beispiel bringen darf, nur mal aus meiner alten Clubwelt. Ich weiß noch, wie Club Mediterrane die ersten Clubs gefeiert hat, wo man Schränke mit Abschließen hatte. Ja? Also, Entschuldigung, früher gab es Hüttendörfer und alle haben gemeinsam gegessen, alle haben gemeinsam getanzt. Und dann ist man abends einfach ins Bett und man konnte die Hütten noch nicht mal abschließen. Ne? Und dann irgendwann, weil man ein deutsches Publikum auch gewinnen wollte, hat man unter anderem damit geworben, weniger mit dem Laissez-faire, sondern man kann jetzt die Hütten auch abschließen. Ja, also ich meine, daran erkennt man doch, ja, wie man versucht, immer wieder auf die Bedürfnisse einzugehen und wenn es nur eine abschließbare Kabine ist, ne, oder in dem Fall
Ja,
was
ja,
eine
ja.
Hütte. Ja.
Ja. Also wir haben gesagt,
Ja.
Sie waren bis 2005 bei AIDA.
Ja.
Wenn wir jetzt mal schauen, wie es dann so weiterging. Ich stelle mir dann vor, Sie hatten dann eines Tages einen Anruf auf dem Handy, 0511, unbekannte Nummer, Hannover. Aber vielleicht war es auch ganz anders.
Na, ganz so mysteriös war es nicht. Also als ich AIDA verlassen habe, wollte ich ehrlich gesagt mit Kreuzfahrt oder Urlaub auf dem Wasser gar nichts mehr zu tun haben. AIDA war schon eine äußerst einzigartige und eine sehr intensive Reise. Und ich konnte mir zu dem damaligen Zeitpunkt nicht vorstellen, dass es noch mal etwas gibt, was das Ganze toppen würde. Darüber rede ich jetzt nicht einfach über das Produkt, sondern einfach ja, machen, umsetzen, erfolgreich sein. Ne? Und das auf dem Wasser so. Und ich war eigentlich immer so ein bisschen in Kontakt mit der TUI, eher so aus der Robinson-Schiene und es gab ja schon sehr früh, ich glaube 98, 99, die Überlegung der TUI, sich an AIDA zu beteiligen, weil man ja gesehen hat, da passiert etwas. Und es wäre vielleicht sogar was passiert, denn wir haben ja auch, als wir damals auf Brautschau waren, ja, oder Brautvaterschau, ja auch Gespräche mit der TUI geführt. Aber damals, 98, 99, wollte man bei der TUI nicht an das Thema rangehen, weil man ein Kreuzfahrtschiff einfach betrachtet hat wie ein Hotel. Und dann hat man ausgerechnet, was kostet ein Hotelbett, was kostet ein Schiffsbett. Und dann, also das ist zu teuer, das machen wir nicht. Ne? Also man hat damals, vielleicht Dr. Frenzel, aber die wenigsten hatten im Blick, was das eigentlich insgesamt für ein Markt sein kann. Ne? Und was das auch für mich als Turbiner bedeutet. Und insofern gab es eigentlich immer so einen Kontakt. Und ich habe dann tatsächlich einen Anruf bekommen. Es war damals Karl Poja, der gesagt hat, Herr Vogel, wir würden uns gern mit Ihnen unterhalten. Dr. Frenzel hat immer noch die Idee, im Kreuzfahrtmarkt Fuß zu fassen. Können wir uns nicht mal austauschen? Und das haben wir dann gemacht. Und gab noch ein paar andere Optionen zu dem Zeitpunkt. Und dann irgendwann habe ich gesagt, okay, warum eigentlich nicht? Warum nicht doch mal gucken, ob noch mal was geht? Ne? Zumal die TUI damals ja sehr wohl im Hochseebereich unterwegs war, allerdings in der Expedition und in der Luxusklasse mit Hapag-Lloyd-Kreuzfahrten, aber mit dem Volumensegment eher weniger zu tun hatte und aufgrund der negativen Erfahrungen, die die TUI als Konzern damals mit Seetours gemacht hat, also auch finanziell negativen Erfahrungen, war man da ein bisschen vorsichtiger. Und insofern wollte man, glaube ich, nicht nur den Richard Vogel, weil er mal was mit AIDA umgesetzt hat, sondern eben auch die Kontakte, die ein Richard Vogel hatte und den Zugang vielleicht zu den einzelnen Reedereien und zu sehen, können wir mit denen nicht was machen, denn es war von vornherein klar, die TUI wird als TUI alleine kein Kreuzfahrtunternehmen aus dem Boden stampfen, sondern es war von Anfang an so angelegt, dass man einen Partner dafür möchte und auch brauchte.
Ja, denn was brauche ich, um ins Kreuzfahrtgeschäft einzusteigen? Viel, viel Geld, kann man sagen. Schiffe. Ja, Schiffe, viel, viel Geld. Wenn es vielleicht ein Werftslot, also die Möglichkeit, überhaupt ein Schiff bauen zu können. Und ja, entsprechend war man da wahrscheinlich erstmal limitiert, weil Schiffe hatte man nicht. Ja, Geld wird wahrscheinlich in irgendeiner Form war es da, aber vielleicht nicht genug, wie auch immer. Jedenfalls, man suchte dann jemanden und ja, wenn man da jetzt im Büro sitzt, man fängt quasi bei Null an, keine Ahnung, die erste Arbeitswoche. Also auf der einen Seite ist es ja schön, ein leeres Blatt zu haben, weil man kann es selber komplett gestalten. Aber auf der anderen Seite stelle ich mir vor, dass irgendwie ist es ja auch ein gewisser Druck, weil man sieht da, man kriegt da sein Gehalt und irgendwie wird ja auch erwartet, dass am Ende wirklich was dabei rauskommt. Also
Ja, bestimmt. Kann ich fast gar nichts hinzufügen. Es war ein gewisser Druck da. Und es war auch sehr rasch die Erkenntnis da. Das ist schön, dass man was will, ja. Aber man sollte dafür auch was mitbringen, ne? So, und ich sag mal, die Voraussetzungen, die wir damals hatten und die ich hatte, und ich war tatsächlich der Einzige quasi, der diesem Sonderprojekt zugeordnet war. Und ich hatte dann Gott sei Dank aus dem M&A-Bereich so ein, zwei Mitstreiter bekommen, die mir zumindest bei der finanziellen Projektion geholfen haben. Und einer auch bei den Erstellen von den Tausenden von PowerPoint-Präsentationen, weil das ist so nicht meine Welt. Ja, und in solchen Konzernen war es ja immer notwendig, X Slides anzufertigen, ja, die sich dann manchmal nicht immer, aber manchmal auch keiner angeschaut hat. Aber es war schon so, dass man gesagt, no, Vogel, mach mal, ne? So, und dann gehst du los. Und es gab ja die Prämisse, alleine können wir nicht, alleine wollen wir nicht. Aber was haben wir? Wir haben eine starke Marke mit der TUI. Wir haben einen starken Vertrieb. Ja, wir haben eine hohe Kundenloyalität. Also da müsste doch was zu machen sein. So, und dann habe ich natürlich angefangen, oder wir haben dann angefangen, im Prinzip mehrgleisig zu arbeiten. Also das eine war die Suche nach Partnern. Das zweite war die Erstellung der Produktphilosophie. Ja, auch das, man muss ja auch mal wissen, was will man eigentlich? Und dann basierend auf dieser Produktphilosophie auch eine groß weit angelegte und breit angelegte Marktforschung zu initiieren, um zu wissen, liegen wir damit überhaupt richtig? Was sind denn die Potenziale? Was sind denn die Bedürfnisse? Wir wollten ja auch die Preisbereitschaften kennenlernen, ja, weil auch das muss ich ja irgendwie in so einem Rahmen, wenn ich schon in so ein kapitalintensives Geschäft gehe, das muss ich ja auch mit berücksichtigen. Ja, und damit war ich eigentlich schon beschäftigt. Das Problem war eher, dass die richtig großen und finanzstarken Partner, an die war schwer ranzukommen. Also wir haben uns mit vielen kleineren Kreuzfahrtunternehmen unterhalten. Wir haben uns auch mit großen, ich hatte damals sehr intensive Gespräche mit Norwegian Cruise Line geführt. Damals war noch Andy Stewart und Colin Beach am Ruder, aber die hatten dann auch plötzlich eine Gesellschafterveränderung. Und auch ähnlich wie heute hat man gesagt bei NCL, so pass mal auf, bevor ihr jetzt noch anfangt, darüber nachzudenken, konzentriert euch mal wieder auf euer Kerngeschäft und erwirtschaftet mal vernünftige Rendite, bevor ihr da jetzt das nächste Abenteuer eingeht. Insofern war das dann schon schwierig. Und es kam eben halt auch dazu, dass die TUI zum damaligen Zeitpunkt oder der Konzern zum damaligen, Entschuldigung, Zeitpunkt nicht zwingend auf Rosen gebettet war, ne? Es gab dann auch diverse Probleme in den einzelnen Ländergesellschaften. Ja, es gab in Frankreich das Thema mit den Mücken in der Karibik und es war immer irgendetwas, warum man bestimmte Dinge nicht umsetzen konnte. Und Vieles, was wir angegangen sind, darüber haben wir eigentlich auch öffentlich nie gesprochen. Es gab ja schon unterschriftsreiche Letter of Intents für Neubauten. Ja. Es gab ein klares Konzept mit einem potenziellen Partner, wie man sich quer beteiligt, so dass die Stärken des jeweiligen da zu Trage kam und auch entsprechend, was bei dem einen nicht in den Büchern sein sollte, bei dem anderen in den Büchern waren und umgekehrt. Aber es war ein mühsames Unterfangen, muss ich dazu sagen. Ich habe im 2005 begonnen. Wir hatten 2006 war es dann, als Karneval sich bei uns gemeldet hat, eigentlich Costa, und hat gesagt: Sag mal, Richard, ich habe gehört, ihr wollt da ein bisschen mehr machen, ihr wollt auch ins Kreuzfahrtgeschäft, warum sprecht ihr eigentlich nicht mit uns? So. Und ich habe gesagt: Warum sollten wir das? Denn wenn wir was mit euch machen, dann können wir unsere Stärke im Vertrieb, die wir haben, nicht ausspielen. Ganz im Gegenteil, da müssen wir sie auch noch aufteilen. Ne? So, plus einen sogenannten Preferred Partner mit AIDA im TUI-Vertrieb auch noch zu haben, das wird alles ein bisschen schwierig. Und naja, aber trotzdem wurden dann die Gespräche hergestellt, auch mit Dr. Frenzel, und wir kamen dann irgendwann zu dem Punkt, und ich glaube, das war ja auch dann bekannt, dass die TUI sich an AIDA beteiligen wird bis einer maximalen Höhe und dann an dieser Beteiligung das Produkt TUI Cruises hinein entwickelt werden sollte. Es war ein Prozess, der ging dann über mehrere Monate. Der wurde ja dann auch vor das Kartellamt gebracht. Und ich muss sagen, ich war damals nicht besonders glücklich darüber, dass wir diesen Weg gehen, aber es war zu dem damaligen Zeitpunkt der einzig machbare, das muss man fairerweise auch sagen. Aber so richtig happy war ich nicht, und ich war nicht der Einzige, der nicht wirklich happy war. Das Ergebnis war ja dann auch bekannt. Das Kartellamt hat dieses Joint Venture oder diese Beteiligung abgelehnt wegen marktbeherrschender Stellung zweier großer Marken und Unternehmen, touristische Unternehmen. Und ja, dann war das Thema: Okay, ist das jetzt erledigt? Gehe ich jetzt nach Hause? Ja, war eine schöne Zeit, oder? Ich muss sagen, Dr. Frenzel hat aber nicht locker gelassen, hat gesagt: Pass mal auf, dann machen wir mal was anderes. Wir versuchen das trotzdem zu machen. Ne? Denn er war ja auch so ein bisschen in der Pflicht, was zu liefern, denn er hatte das vorher schon mal groß angekündigt. Er hatte auch mal, ist ja zu meinem Leidwesen auch schon mal zwei Neubauten angekündigt gehabt, obwohl wir sie dann doch nicht gemacht haben. Ja, alles gut. Aber es hat die Sache ja nicht zwingend einfacher gemacht. Und interessanterweise, und da muss man jetzt das Verhältnis zwischen Royal Caribbean und Carnival kennen, war es dann so, dass Richard Fain und Michael Frenzel in Berlin zusammen beim Mittagessen saßen. Und aus Neugierde heraus wahrscheinlich zum einen: Warum hat das mit denen nicht geklappt? Ich meine, das hat man bei Royal Caribbean ja auch mitbekommen, dass wir mit Karneval gesprochen haben und dass wir da schon sehr weit waren. Und da scheint wohl ein gewisses Interesse generiert zu haben. Denn Royal Caribbean war einer meiner ersten Anlaufstellen, als ich angefangen habe. Und bis nach Miami bin ich gar nicht vorgedrungen, sondern man hat mich quasi schon in England abgefedert. Und da kam man auf die Idee: Wenn überhaupt, dann könnt ihr euch ja an Iceland Cruises beteiligen. Das war diese kleine Reederei da in England, die mit der umgebauten Fähre unterwegs war. Und dann habe ich gesagt: Nee, das machen wir mit Sicherheit nicht. MSC war damals auch ein potenzieller Partner. Da ging es aber eher um eine ganz andere Geschichte, an der MSC interessiert war. Und das Schiff, was sie uns angeboten haben, das war eigentlich auch nicht das, was zu unserer Philosophie gepasst hat. Insofern, ja, kam dann plötzlich Richard Fain oder das Gespräch Michael Frenzel, Richard Fain, führte dann dazu, dass wir dann die Gespräche mit Miami aufgenommen haben. Und zwar dann gleich mit Fane, damals sogar mit den Henrin, Adam Goldstein, Harry Kulowara, das ist der nach wie vor das Brain im New-Build-Bereich. Und dann saß ich da ganz alleine, weil mein Kollege, der mit mir fliegen soll, da den Flieger verpasst. Dann saß ich da ganz alleine in einem Besprechungsraum mit all den Granden. Und der hatte übrigens auch die PowerPoint-Präsentation an seinem Laptop. Ja.
Oh, dann waren Sie da.
Ja, das habe ich dann 4 Stunden dann eben so referiert, was wir vorhaben. Und ich muss sagen, es war von Anfang an ein äußerst angenehmes und positives Klima. So aus meiner Sicht so ein Stück weit unamerikanisch. Ja, aus meiner Sicht muss ich dazu sagen, sehr klar. Und wir waren uns dann relativ schnell einig, dass wir das mal weiterverfolgen werden, um zu sehen, ob wir da gemeinsam was machen.
Und dann, wenn man die Kurzfassung war, dann 2008 wurde das gemeinsame Unternehmen gegründet, TUI Cruises, also als Joint Venture der TUI mit dem Royal Caribbean Konzern, der Royal Caribbean Group. Und dann war auch schon klar, da hat man dann auch schon angekündigt, wir gehen auch schon 2009 an den Start mit einem gebrauchten Schiff von Celebrity Cruises. Und man hat auch schon angekündigt, ja, das Konzept, das wird so Wohlfühlschiff. Das ist ja eigentlich der Begriff, den Sie da geprägt haben, der eigentlich bis heute immer noch verwendet wird, denke ich mal, oder in den Köpfen auch der Menschen ist. Tut man Ihnen Unrecht, wenn man jetzt sagen würde, na, das war doch so ein bisschen die Idee auch von der Arosa Blue, die Sie da hatten, oder?
Da tut man mir nicht unrecht, weil die Idee hatte ich ja damals auch. Also ja. Wie gesagt, nicht nur ich, aber das war ja so die Idee. Was kann man denn eigentlich noch machen? Und warum sollten wir als TUI plötzlich was ganz Neues erfinden wollen, wenn wir doch wissen, dass es eine hohe Anzahl an Potenzial gibt, die gerne aufs Wasser gehen würde, aber für sich das richtige Produkt noch nicht gefunden haben? Und wenn ich mich mal mit dem Markt intensiv beschäftige und ich auch den Kunden frage, bei welchem Produkt würdest du denn zugreifen? Und nichts anderes haben wir ja gemacht. Dann war das schon klar, dass wir so in die Nähe von dem Ursprungsprodukt Arosa Blue kamen. Natürlich auch hier verbessert, besser angepasst etc. Aber nö, das war eigentlich schon so gewollt.
Haben Sie damals sich gezielt auch angeguckt, was sind eigentlich Schwächen bei AIDA und um gezielt auch da so ein bisschen da, also ich wollte sagen, die so ein bisschen zu pieksen, so nach dem Motto, also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das Zufall war, aber das war ja schon die Zeit, wo ich mich auch so ein bisschen damit auch beschäftigt habe. Man hatte dann zum Beispiel angekündigt, so, oh, die neue, mein Schiff, sie wird Wasserspender haben. Und das war so die Zeit, da hatte man diskutiert, AIDA hatte das abgeschafft, um nur noch ihre Wasserflaschen zu verkaufen und so. Oder war das mehr so, das war jetzt nicht so eine gezielte Spitze sozusagen, oder?
Also grundsätzlich ging von uns aus überhaupt nichts gegen AIDA. Ja, also es wäre auch nicht ratsam gewesen, sondern es ging doch eher darum, was wollen wir? Ja. Wenn ich mir Schwächen von einem potenziellen Wettbewerber anguckt, dann muss ich mir gleichzeitig auch die Stärken eines potenziellen Wettbewerbers angucken. So, und da ist die Frage, was will ich jetzt matchen? Ne? Nein, für uns war es wirklich wichtig, dass wir ein Produkt schaffen, was genau in diese Zielgruppe, die wir ansprechen wollen, passt. Und natürlich kommt dann eben dazu, wenn wir wieder über Wert einer Ware sprechen oder der gefühlte Wert. Ich meine, wissen Sie, wenn wir heute uns über F&B-Kosten pro Pax und
Essen Tag und Trinken
Essen und Trinken unterhalten, 12 Euro am Tag oder vielleicht sind es mittlerweile 15. Das kann doch ein normaler Mensch sich gar nicht vorstellen, dass man für 15 Euro am Tag frühstücken kann, Mittag essen kann, Abend essen kann. Und dazwischen auch noch einen Kuchen, ja, und dann noch Mitternacht eine Currywurst, so. Und wenn man sich mal all diese Kosten anguckt und dann feststellt, was ist dem Kunde eigentlich was wert? Und wir haben gesagt, okay, warum nicht wieder Wasserspender einführen oder warum nicht grundsätzlich Wasserspender einführen? Sollen sie doch ihre Flasche abfüllen? Ich meine, was kostet uns in der Produktion ein halber Liter Wasser? Und was ist das gefühlt wert für den Kunden, der es nutzt? So. Und kann ich dadurch meinen Tagesreisepreis um 5 € zu erhöhen? Warum? Weil das in einem Gesamtpaket mit drin ist, dass ich sage, du hast einen hohen Anteil an bedientem Service, der inkludiert ist. Du hast täglich dein frisches Wasser, was inkludiert ist und all das. So. Und aber dafür zahlst du bei uns eben halt auch 30 € mehr am Tag. So, das war eher so ein Teil des Gesamtpaketes, weil uns ging es ja auch darum, nicht nur ein Kreuzfahrtprodukt zu gestalten, sondern es ging ja uns auch darum, uns vom Produkt her auch ein Stück weit abzugrenzen. Und uns ging es auch darum, uns preislich nicht an den vorhandenen Wettbewerbern zwingend orientieren zu müssen, sondern eher an der Leistung und an den Inhalten, die wir anbieten.
Genau, ja.
Also ich glaube, wir wurden eher umgekehrt, war das zum damaligen Zeitpunkt eher so der Fall. Es hing vielleicht auch so ein bisschen damit zusammen, dass das eben dann mit Karneval, mit AIDA nicht geklappt hat, dass man uns eher aus der Rostocker Sicht so ein bisschen belächelt hat und vielleicht nicht ganz ernst genommen hat. Und das hat sich ja im Nachhinein rausgestellt, dass das vielleicht nicht so doll war. Also es spielt ja auch keine Rolle. Letzten Endes, wir haben das schon gemerkt und wir haben uns dann die ein oder andere Spitze auch erlaubt. Also wir haben ja mal für einen gewissen Zeitraum dann in Rostock alles plakatiert, was zu plakatieren war mit Mein Schiff und so. Klar leistet man sich dann so ein eher humoristisches Scharmützel, aber letzten Endes, wir haben... Also ich war weit davon entfernt, über Schwächen von AIDA nachzudenken, sondern eher über die Stärken, die wir mit unserem Produkt an den Markt bringen können.
Genau, und am Ende ging es ja auch darum, zu wachsen letztlich mit dem Produkt Kreuzfahrt und jetzt nicht da dem anderen da irgendwie Passagiere abzujagen. Ne? Also das ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu verstehen, weil ich glaube, so dieses... Ja, das ist so dieses Widersacher-Thema, ich glaube, der Deutsche diskutiert da gerne, aber in Wirklichkeit ist es eigentlich kein Widersacher-Thema, weil es ist Platz für beide und ich glaube, es ist ein Hobby für die Leute, darüber zu diskutieren, ja, was ist jetzt das Bessere oder wie auch immer. Es ist eine Sache, eine Geschmackssache einfach, ne?
Es gibt natürlich Leute, die darüber diskutieren und sagen, das ist besser oder ich gehe lieber. Ich meine, beide Marken und nicht nur die beiden, sondern auch andere Marken, auf dem deutschen Hochseemarkt, haben ihre loyalen Gäste, haben ihre Fans, ja, die werden auch Fans bleiben. Also die rutschen vielleicht mal auf die andere Seite, gucken, ja, na, was ist da, aber dann kommen sie vielleicht wieder zurück. Und ich glaube, die Schnittmenge derer, die dann tatsächlich dauerhaft von einem zum anderen wechseln, sehe ich nicht so besonders hoch. Aber muss auch gar nicht, denn ich sage es nochmal, wir haben damals mit der AIDA, der Touristikreport hat es treffend formuliert, in 96 mit einer Überschrift, Omas Kreuzfahrt ist tot. Das ist zwar hart und brutal, aber stimmt. So. Und stimmte. So. Und uns hat das damals nur motiviert. Wir gingen damals schon von einem Potenzial in Deutschland aus von 3 Millionen. So, wir haben das bekräftigt auf der ersten Pressekonferenz von TUI Cruises, wo wir gesagt haben, der deutsche Kreuzfahrtenmarkt wird in den nächsten 10 Jahren irgendwo 2,5 bis 3 Millionen Kreuzfahrer erreichen. Was natürlich voraussetzt, dass wir die Kapazitäten schaffen. Und lagen wir falsch? Nein. Ganz im Gegenteil. So. Und ich glaube auch nach wie vor, trotz aller aktuellen Umstände und auch zukünftiger Umstände, die die Sache vielleicht nicht einfacher machen, bin nach wie vor überzeugt davon, dass der Kreuzfahrtenmarkt auch weiter wachsen wird. Und was wir auch gelernt haben, ist, in dem Segment kann man nicht warten, bis die Nachfrage mal da ist, sondern man generiert die Nachfrage eben durch die Kapazität, durch Neuerungen, durch Fahrpläne, durch Innovation. Also es gibt so viele Hebel, wie man Nachfrage generieren kann. Und in der Zwischenzeit baut man eben das Schiff für diese Nachfrage.
Also 2009 ging dann die Mein Schiff an den Start. Wie lange hat es dann gedauert, bis man wusste, oh, das ist was wirklich funktioniert auch?
Das wussten wir vor dem Start.
Ach so, sehr selbstbewusst.
Nein, ja, anders kann man das ja gar nicht angehen. Nee, also ja. Letzten Endes, wir wären ja verrückt gewesen. Wir hätten damals ein Schiff gekauft für 250 Millionen Dollar oder Euro, und dann gleichzeitig zu sagen, aber das war's jetzt. Ja? Sondern uns war klar, wir bauen etwas, wir machen etwas und wir wollen auch expandieren. TUI Cruises mittlerweile bei Schiff Nummer 8 ist.
Dieses Jahr, genau, 9 kommt jetzt,
Ja. So, das haben wir damals so auch noch nicht vorausgesagt, aber das Ziel war schon, in den nächsten 5 Jahren 6 Schiffe zu haben, und das haben wir dann irgendwo dann sukzessive auch erreicht. Warum? A, haben wir an den Markt geglaubt, wir haben an die Nachfrage geglaubt, wir haben an das Potenzial geglaubt, und wir waren überzeugt, dass das ein Produkt ist, was die Bedürfnisse vieler 100% trifft, die sich mit der Entscheidung tragen, irgendwann auch mal aufs Wasser zu gehen. So, wir hatten unsere Anfangsschwierigkeiten mit der umgebauten Galaxy am Anfang. Man muss auch mal, ich glaube, was heute schmunzelt man darüber, aber ich glaube, man darf gar nicht vergessen, was in der Zeit auch geleistet wurde. Ne? Also die Gesellschaft wurde gegründet am 22. April 2008, wurde sie ins Handelsregister eingetragen. Am 29. April hatten wir die erste Pressekonferenz 2008 mitten in der Finanzkrise. So. Da ging ja die Frage schon wieder los, warum ihr jetzt auch, ich meine, die Finanzkrise und Geld sitzt nicht mehr so locker und jetzt kommt ausgerechnet ihr und wollt auch noch Schiffe. Ne? So kapitalintensives Produkt. So. Muss man auch erklären, dass das Quatsch ist, über heute nachzudenken, sondern was ist morgen? So. Das ist das eine. Zu dem Zeitpunkt fuhr die Galaxy noch als Galaxy. Wir haben uns sie zwar angeschaut, aber die fuhr noch als Galaxy. Und die fuhr noch als Galaxy bis zum Februar 2009. Und die sah bis zum Februar 2009 nicht so aus, wie die Mein Schiff 1 hinterher aussah. Im September des gleichen Jahres hatten wir Buchungsstart. In der Zwischenzeit haben wir ein Preissystem entwickelt, ein Reservierungssystem entwickelt, einen Katalog erstellt, ja, mit Bildern oder mit Scribbles oder Renderings, ja, wo wir nicht wussten, sieht's denn wirklich so aus. Es ist alles auf die Philosophie hinausgelaufen. Im September haben wir dann den ersten Pax generiert, ja. Und im Februar haben wir das Schiff abgeholt, haben dann unsere Demolierungskreuzfahrt gemacht nach Bremerhaven. Und dort wurde das Schiff komplett mehr oder weniger ausgehöhlt und neu zusammengesetzt. Und im Mai war die Taufe. Also wenn man sich das überlegt, von Gründung einer Kreuzfahrtgesellschaft bis zum ersten Passagier, waren das gerade mal 13 Monate. Und dazwischen wurden alle notwendigen Maßnahmen getroffen, damit wir überhaupt einen vernünftigen Start hinlegen können. Ich fand das fast atemberaubender als mein Beginn bei AIDA, wo ich ein Teil des Managements war. Und bei TUI Cruises war es einfach so, ich war das Management. Ja, und meine Gesellschafter, die haben uns machen lassen, aber das erhöhte den Druck oder das minderte den Druck auch nicht, ne? Sondern wir wussten, das ist die Deadline und das mussten wir tun. Und wir mussten einen Haufen Geld in die Hand nehmen, damit das Schiff so aussieht, wie wir glauben, es aussehen soll, damit der Gast sich vom ersten Tag an wohlfühlt. Und so ist dann auch das Thema Wohlfühlschiff entstanden. Das war ja alles ein Prozess, der nebenher lief. Auch der Name Mein Schiff, ja, der heute so selbstverständlich ist, der war damals gar nicht so selbstverständlich. Auch der hat sich letzten Endes aus der Philosophie heraus entwickelt.
2011 kam dann das zweite Gebrauchtschiff, 2014 dann der erste Neubau. Das war ja dann so eine Reihe von 7 Schiffen, die direkt kamen. Also es ging dann wirklich Schlag auf Schlag. Ja, und ein Alleinstellungsmerkmal seit vielen Jahren, nicht von Anfang an, ganz wichtig, ist ja das Premium alles inklusive bei Mein Schiff. Was jetzt aber auch auffällt, kaum eine Reederei auf der Welt macht sowas. Ist die Idee jetzt für die Reederei selber vielleicht in Wahrheit doch gar nicht so gut? So aus geschäftlicher Sicht? Oder wie ist das, wenn man sagt so, naja, ist doch besser, wenn die Leute dafür bezahlen oder teure Pakete kaufen?
Das ist auch eine Philosophiefrage. Ich glaube, also man sollte wissen, warum Premium alles inklusive überhaupt entstanden ist. Also es war tatsächlich nicht von Anfang an so gedacht. Wir sind genauso wie alle anderen auch auf dem klassischen Weg unter gewesen, was ist im Preis inkludiert und was eben nicht. So. Wir haben aber auch festgestellt, wollen wir dieses Preisrennen, ne, mitmachen, oder versuchen wir etwas anderes? Und so haben wir auch überlegt, was können wir tun, um unser Produkt aufzuwerten? Ist, wenn ich einen Teil der Getränke und auch einen Teil der Gastronomie in den Preis inkludiere, der vorher exkludiert war, ist das eine Aufwertung meines Produktes und gibt es dafür eine höhere Preisbereitschaft? Von der Untersuchung her, von der MAFO her, war das machbar. Ne? Aber das eine ist die Theorie, das andere die Praxis. Und wir haben uns dann vier verschiedene Reisen ausgesucht mit unterschiedlichen Zielgruppen in unterschiedlichen Destinationen, und haben quasi mit diesen Zielgruppen und Destinationen mal das Premium alles inklusive, so wie wir es grob gedacht haben, ausprobiert. So, und die Ergebnisse waren eigentlich eindeutig. Es gab dann bei der Nachbefragung, genau auf diesen Reisen, eine höhere Preisbereitschaft, und es gab eine höhere Zufriedenheit. Und das ist ja das Entscheidende, so, für uns gewesen. Und daraufhin haben wir gesagt, okay, jetzt setzen wir das Premium All Inclusive um, was bei den bestehenden Schiffen eher eine logistische Herausforderung war, und weniger eine monetäre, was dann bei den neuen Schiffen aber dann viel einfacher umsetzbar war, weil man eben dann auch die Distribution, Getränke, Logistik, Gastronomie so gestalten konnte, dass es auch passt und dass es auch für den Gast erkenntlich war, wann kostet etwas extra und wann eben nicht. Und es hat sich durchaus, wenn man sich die Durchschnittspreise anguckt, und wenn ich mir das heute noch angucke, und das kann man dann durchaus mal in den Vergleich mit anderen Reedereien setzen, dann sind die Durchschnittspreise, die Trikouzes erzielt, im Schnitt durchaus höher, als bei anderen Reedereien mit einem anderen Konzept.
Was
Vielleicht sind
sich
die
so aus.
Onboard-Revenues niedriger, das weiß ich nicht. Ne?
Also die Umsätze dann, die man noch an Bord macht. Was so aus meiner Beobachtung ist, ich würde sagen, es sorgt für eine sehr hohe Markentreue, weil es einfach unglaublich unkompliziert ist. Ich kann also nachts da irgendwo noch hingehen, kann mir da zur Not da vielleicht nur eine Cola oder vielleicht nachts dann lieber die Fanta, kann mir die irgendwo holen, da ist keiner, oder ein Tee oder keine Ahnung, ein Ingwertee, jetzt sind wir beide erkältet gerade, Ingwertee. So, ich kriege meine Getränke, muss nichts unterschreiben und ich merke, dass wenn mich so als jemand, der sich ein bisschen auskennt, wenn mich dann immer so Leute fragen, ja, wir möchten gerne etwas haben, was so ist wie TUI Cruises, so wo das so unkompliziert ist und so. Es ist dann wirklich wahnsinnig schwierig, etwas wirklich Ebenbürtiges auch in dieser Hinsicht zu empfehlen, ja, weil es dann wirklich ganz kompliziert wird. Ne? Wenn ich jetzt bei internationalen Anbietern, Sie wissen das, da ist die Sauna ist immer normalerweise exklusive, so zumindest jetzt so im Premium-Segment muss ich immer was für bezahlen. Das ist teilweise ein Vermögen, was ich allein für die Sauna auf den Tisch legen muss. Und ja, das macht so, also die Kundenbindung, glaube ich, sehr stark, weil wenn ich nun sage, dass für mich ist so dieses Unkomplizierte wirklich wichtig, dann wird es wirklich schwierig, da was Ebenbürtiges zu finden. Da sind wir dann halt schon jetzt im Luxussegment und dann müsste ich schon ein bisschen mehr Geld auf den Tisch legen. So, ne? Also das
Also wir
aus
haben
der,
das ja,
also das ist
da haben wir recht, ja.
vielleicht stärker als ein Vielfahrerprogramm. Die Leute sagen immer, Mensch, warum gibt es kein Vielfahrerprogramm? Ich weiß nicht, wie weit Sie das so noch aus der Außensicht verfolgen. Das pausiert seit längerem und ich glaube, weiß nicht, ich glaube, passiert auch nichts mehr.
Also
Aber
ich wollte damals keins.
ah ja.
Ich wollte kein sogenanntes Kundenbezwingungsprogramm, ne? Denn letzten Endes, wenn ich ein super Produkt habe und wenn ich versuche, jeden Tag die Leistung auch zu liefern, die ich verspreche, dann binde ich den Kunden an mich so oder so. Wie soll denn sowas gestaltet werden, wenn ich heute sehe, dass ich nach der zweiten Reise schon Vielfahrer bin und 20% Ermäßigung bekomme? Wer zahlt denn diese 20%, die ich ermäßigt bekomme? Ja, die muss doch dann der Neukunde drauflegen. Also
Ja.
insofern ist die beste Kundenbindung ist immer noch die, liefer das Produkt ab, was du versprichst, und sei noch ein bisschen besser.
Genau, dann muss man sich gar nicht so Gedanken machen. Sie waren bis 2014, bis nach der Mein Schiff 3, die Sie in Dienst gestellt haben, bei TUI Cruises. Wenn wir jetzt mal in die Zukunft springen, 2032, da würden wir dann mal die Zahl der Schiffe einfach mal vergleichen. AIDA 13 Schiffe, Mein Schiff 11 Schiffe, also ist die Planung fast Gleichstand. Hätten Sie damit gerechnet, also abgesehen davon, man müsste natürlich die Betten zählen, also das nochmal, aber jetzt von der Anzahl der Schiffe, hätten Sie das gedacht, dass das mal so in dem Maße mal eintritt? Oder hätten Sie gedacht, so, naja, man wird immer, weiß nicht, deutlich dahinter liegen?
Also deutlich dahinter nicht. Ich habe ja gesagt, wir haben so ein Potenzial ins Auge gefasst. Ja, das waren damals 3 Millionen. Heute darf man das durchaus erweitern. Und wenn man das mal runterbricht, wie viele Schiffe das jetzt bedeuten würde bei einer Durchschnittskapazität von 3.500, dann ist das nicht unrealistisch. Was wir allerdings auch feststellen ist, dass sich um diese Volumenprodukte ja völlig neue Segmente oder alte Segmente neu entwickelt haben und auch gewachsen sind. Das ist ja das eigentlich Spannende, was man dabei auch noch sehen kann. Also man hat, ich glaube, AIDA hat grundsätzlich für den deutschen Markt einen Weg bereitet, den viele damals so nicht gesehen haben. Also wirklich von der reinen Begehrlichkeit hin zur Erreichbarkeit entwickelt. Und mit dem Markteintritt von TUI Cruises wurde die Erreichbarkeit erweitert und auch die, ich sag mal, die Differenzierung, die ich auf dem Wasser haben kann, noch mal deutlicher zum Ausdruck gebracht. Aber irgendwo gibt es ja die Gemeinsamkeiten. Und deswegen glaube ich auch, dass jedes neue Schiff, ob es nun von AIDA kommt oder von TUI Cruises kommt oder von Phoenix kommt oder von wem auch immer kommt, dazu beiträgt, den Markt weiter wachsen zu lassen. Es gibt wahrscheinlich andere Hinderungsgründe und nicht das Bedürfnis des Kunden, sondern eher geopolitische Situation, Nachhaltigkeitsthemen, Umweltbewusstsein, Overtourism und all die Dinge, die hier vielleicht einen gewissen Boom bremsen könnten. Aber da sind die Reedereien dann eben gefragt, das frühzeitig zu erkennen und entsprechend auch darauf einzugehen und Lösungen zu schaffen.
Jetzt geht ja erstmal die Mein Schiff Flow an den Start, das neunte Schiff 2014, also damals der erste Neubau, Mein Schiff 3, Bruttoraumzahl damals knapp 100.000 BRZ. Und ich muss sagen, ich war dabei, als Sie damals gesagt haben, so, ja, das ist jetzt eigentlich so die maximale Größe, wo Sie so ein Wohlfühlkonzept jetzt eigentlich sehen. Und ja, jetzt ist die Flow doch jetzt so 60% sind größer. Wahrscheinlich, ja, vielleicht, weil man das Konzept ein bisschen geändert hat. Oder wie passt das zusammen mit dem, was Sie gesagt haben? Wobei, jetzt sind Sie auch nicht mehr dafür verantwortlich, aber.
Also das war vor mittlerweile knapp 12 Jahren. 12 Jahre zurück betrachtet, stehe ich dazu. Ne? Logisch. Weil das setzt ja noch etwas anderes voraus. Wohlfühlen ist ja nicht nur Größe. Ja? Wohlfühlen ist ja auch Kommunikation. Es ist Service. Es ist der Umgang miteinander. Ja? Es sind der Umgang miteinander heißt Umgang unter den Gästen. Das heißt, Umgang Mitarbeiter zum Gast und umgekehrt. Und vieles gehört dazu. Und es ist natürlich auch die Sprache. Ja? Sprache trägt ja sehr viel zum Wohlfühlen bei. Sprache, wenn ich sie verstehe. So. Ich hätte mir das 2014 nicht vorstellen können, dass man ein Wohlfühlprodukt, so wie wir es mal definiert haben, auf ein Schiff bringen kann, das 4.000 Betten hat. Vielleicht ist das heute so. Ich habe das Schiff nicht gesehen. Ich werde jetzt die Gelegenheit aber haben, bei dem nächsten Schiff mal mit drauf zu sein und zu sehen, ob das Wohlfühlschiff eben auch bei einer größeren Kapazität funktioniert, weil es ja immer auf die Leistung vor Ort ankommt. Ja? Also wie nehme ich dem Gast eine gewisse Belastung weg? Das gehört ja auch zum Wohlfühlen. Das fängt beim Ein- und Ausschiffen an, das geht über Restaurantkapazitäten, das geht weiter zur Servicequalität und das geht über Verfügbarkeiten. Und das fängt ja beim Deutschen mit Liegestühlen an, ja, und endet mit dem Besuch in der Sauna. Ne? Also und Schlange stehen am Buffet und all diese Dinge. So. Und ich bin gespannt, muss ich dazu sagen, ob das alles so machbar ist. Aber ich habe auch gelernt, jede Dekade hat so seine Entwicklung gehabt. Und wir haben es ja eingangs gesagt, die AIDA Cara damals oder AIDA mit 1186 Betten. Ja, also ich habe die vor ein paar Jahren in Kiel liegen sehen, neben der Mein Schiff, also der alten Mein Schiff-Klasse. Ja, und da sah die schon ziemlich klein aus. Ne? Und ich weiß auch noch, dass wir 96 gesagt haben, ein Schiff mit 2.500 Betten in Deutschland ist, so wie andere gesagt haben, 1186 geht gar nicht. Und wir den nächsten Sprung mit der Vita auf 1300 noch was gemacht haben. Also 2.500, oh, ob das auf den deutschen Markt geht. Heute reden wir nicht mehr darüber. So, also zum einen geht es anscheinend auch größer. Und zum anderen muss man eben sehen, ob dann auch die Produktphilosophie beibehalten werden kann. Und das ist glücklicherweise nicht mehr meine Aufgabe. Ne? Aber das heißt glücklicherweise. Aber ich muss es nicht liefern. Ja, aber es ist natürlich, wenn man sich dem verschrieben hat, ist das eine zusätzliche Herausforderung. Ich denke, die machen das ganz gut.
So diesen Weg, den Sie dann beschritten haben mit der Gründung eben von TUI Cruises. Glauben Sie, dass es heute oder vielmehr in der Zukunft nochmal möglich sein wird, so eine neue Kreuzfahrtmarke auf dem deutschen Kreuzfahrtmarkt zu etablieren mit mehreren Schiffen? Oder glauben Sie, naja, der Zug ist, wenn man so will, das Schiff ist abgefahren?
Nee, ich glaube nicht, dass es abgefahren ist, weil ich glaube, es ist eher eine Frage, was für ein Produkt möchte ich machen? Ja. Wenn ich die Chance habe, heute eine neue Reederei aufzusetzen, da muss ich genau wissen, für wen. Zum einen. Und zum anderen, ich würde sämtliche mir zur Verfügung stehenden Techniken in Bezug auf Zero Emission zunutze machen und entsprechend hier anzusetzen. Und ich würde auch gar nicht so sehr über Größe diskutieren, weil ich glaube, dass man in Zukunft, also entweder man schafft ein Isolationsprodukt, ja, das heißt, das Schiff ist die Destination und da, wo ich hinfahre, ist eigentlich wurscht, jetzt übertrieben formuliert, ja. Oder ich schaffe ein Kreuzfahrtprodukt, wo ich sage, die Destination ist ganz bewusst Teil meines Kreuzfahrtproduktes und nicht nur in Form von Ausflug, ja, sondern ich integriere es in den Sport, in den Wellness, in den Entertainment-Bereich, in die Gastronomie. So, es gibt ja bereits ein Konzept in dieser Art. Nun ist leider immer das Problem, sobald wir so ein Konzept haben und fertig haben, dann ist irgendwo auf dieser Welt eine Krise, ja, die Investoren zurückhält und sagt, da investieren wir nicht hinein, im Moment nicht, dann schauen wir mal und so. Und deswegen schlummern so etliche Projekte eigentlich in den Schubladen, die aber so weit wären, dass man sie umsetzen könnte und auch eine Chance hätten, wachsen zu können.
Und wenn wir gucken, jetzt mehr Schiffe in der Zukunft, schön und gut, aber Sie haben es gesagt, man braucht ja im Grunde die Destinationen. Also gerade jetzt so aus der deutschen Perspektive, wir haben jetzt halt nicht so eine Ganzjahresbadewanne wie die Karibik um die Ecke, sondern gerade so mit dem Winter, es ist, glaube ich, durchaus noch Herausforderung. Jetzt mit dem Orient ist erstmal bis auf Weiteres auch nicht mehr geeignet. Hätten Sie noch Ideen für deutsche Anbieter für den Winter, wo man fahren könnte? Die würden Sie wahrscheinlich wenig verraten, da könnten Sie viel Geld für nehmen, aber wenn Sie dann Ideen
haben.
Nein, aber,
also so viele Ideen kann es da gar nicht geben. Ja, insofern, ich finde das ja schon sehr spannend zu sehen, wie sich Winterabfahrten Richtung Norden jetzt Stück für Stück durchsetzen. es deckt natürlich nicht jetzt Dubai ab oder ähnliches. Ich kann auch nicht alle Schiffe auf die Kanaren bringen. Ja? Ja. Wenn ich an die Karibik denke, muss ich natürlich auch sehen, was kosten mich die Flüge? Sind die Kapazitäten überhaupt da? Und die Reedereien wachsen ja auch und jeder will ja seine Gäste dahin bringen. Wir haben diese Destination eigentlich auch im Winter, von dem man ab Deutschland fahren kann. Dann fährt man eben in den Süden ab Deutschland. Also die Frage ist, schaffe ich es wieder längere Kreuzfahrten zu machen? Was passiert auf den Kreuzfahrten? Und das Zweite ist, schaffe ich es auch mit den Destinationen gerade im Mittelmeerbereich, ist auch im Winter attraktiver zu gestalten. Ne? Und diese Reisen man eben nicht nur über den Preis voll macht, sondern wenn Sie sich mal die griechischen Inseln angucken, schalten die um auf Ganzjahresbetrieb? Ja? Würden die das für mich als Reederei tun oder nicht? So, wenn alle Hotels leer sind, ich meine, selbst auf Mallorca, zumindest war das letztes Jahr und wurde es ja noch so, wenn 80% der Hotels im Winter zu sind, ja, dann haben auch viele Gastronomiebetriebe zu und dann laufe ich da rum und dann, ja, was mache ich denn jetzt? Ne? Also schwierig. Die vorhandenen Winterdestinationen, die es gibt oder wo ich im Winter hinfahren kann, die weiter zu entwickeln und gemeinsam mit den Destinationen zu entwickeln, das ist eigentlich das Spannende, weil wir haben es jetzt an Dubai gesehen. Ich bin überzeugt, dass das wiederkommen wird, aber da bleibt was hängen. Klar, wir haben das in anderen Destinationen ja auch erlebt. Schwierig. Ja, also es ist begrenzt, oder? Ich gehe wirklich her. Das haben wir mit Pullman-Tour zum Beispiel gemacht. Wir haben
die Spanier,
Lateinamerika als Ganzjahresdestination gemacht und haben ein Schiff komplett dorthin gestellt und sind da gar nicht mehr weg. Ne? Also mit einem unserer größeren Schiffe sind wir ganzjährig von Cartagena und von Colón, also sprich von Panama, losgefahren und haben allerdings auch nur diesen Markt bedient. So, jetzt haben wir den Vorteil gehabt, dass wir ein spanisch sprechender Markt waren und ein spanisch sprechendes Produkt. Das kann ich mit dem deutschen Produkt etwas schwieriger machen. Aber wer weiß, vielleicht denkt man sogar darüber nach und ich würde das jetzt, sag mal, ich würde als TUI, nicht als TUI Cruises, aber ich würde als TUI tatsächlich mal darüber nachdenken, wenn ich schon versuche, und die Initiativen gibt es ja, aus dem spanischen Markt heraus, für den spanischen Markt, spanisch-sprechenden Markt, mehr Produkte zu entwickeln, als globaler Tour-Operator aufzutreten in diesen Märkten, würde ich tatsächlich darüber nachdenken, ob ich dann nicht auch ein Kreuzfahrtprodukt in diese Märkte stelle, für diese Märkte. Das hat mit TUI Cruises selbst nichts zu tun, aber es kann ja von da aus gesteuert werden oder wie auch immer. Also da gäbe es dann durchaus möglich. Und wenn dann tatsächlich jemand von den potenziellen deutschen Gästen sagt, ach, da will ich jetzt, da fahre ich jetzt mal damit, aber ich weiß, die sprechen nur Spanisch, warum auch nicht? Ja. Aber solange ich mit 90% deutschsprachig unterwegs bin, dann bin ich natürlich auch ein Stück weit limitiert aufgrund der Logistik. Ansonsten, ja, stell doch ein deutsches Schiff ganzjährig nach Singapur. Warum nicht? Natürlich habe ich dann meine klimatischen Probleme etc. Aber gibt's einen Markt? Ich weiß es nicht. Aber vielleicht gibt's einen.
Spannend auf jeden Fall. Genau, wir haben das, genau, Sie haben die Spanier haben Sie angedeutet und das, ich weiß gar nicht, ob wir es gesagt haben, Sie leben ja in Madrid seit vielen Jahren, das heißt, da wo wir Sie jetzt sehen und wo Sie auch zuletzt tätig waren bei Pullman Tour Crew, ich spreche es mal falsch auch, Cruceros, sagt der Spanier, ne?
Cruceros.
Cruceros, ja.
Cruceros. Ja, genau. Cruceros. Sie können auch Cruises sagen. Pullman Tour Cruises, das haben wir international.
Ja, gilt auch, genau, die Reederei. Ja, Herr Vogel, ja. Wir hätten noch 20 Stunden, glaube ich, weitersprechen können. Also insofern, es war wie immer hochspannend, was Sie erzählt haben. Also der Rückblick auf die 30 Jahre, ja, und das passte so schön. Das ist quasi so, es sind Ihre 30 Jahre, wenn man so will, Ihr Beginn in der Kreuzfahrtbranche. Aber es ist eben auch so der Beginn eigentlich einer Phase, die jetzt mehr, der jetzt darüber hinausgeht, als jetzt nur 30 Jahre AIDA zu feiern, weil es war im Grunde der Start, ja, zu etwas Größerem, wenn man so pathetisch vielleicht sein möchte, ne?
Ja, weil, wie gesagt, es gab ja auch Entwicklungen drumherum, ne? Ich meine, manche Reedereien gibt es nicht mehr, manche Reedereien sind gestärkt und manche Reedereien haben einfach ihren Platz behaupten. Und ich finde immer noch fasziniert, wie sich Phoenix quasi hier behauptet, ja. Ich finde es toll, wie der Expeditionsbereich bei Hamburg-Lloyd Kreuzfahrten ausgebaut wurde. Und wir sehen allerdings auch internationale Anbieter, wie insbesondere MSC, aber auch NCL und Costa, die versuchen auf dem deutschen Markt und sich auch annähernd an die Bedürfnisse der Deutschen, potenziellen Gäste sich da ein bisschen anzupassen und dafür eine Bereicherung beizutragen. Also wir haben nicht nur einen Markt entwickelt, sondern ich glaube, man hat ihn auch geöffnet.
Genau, das war ein gutes Schlusswort. Lieber Herr Vogel, vielen, vielen Dank. Und es ist vor allen Dingen schön, auch diese Leidenschaft auch zu sehen, wie Sie auch über dieses Thema da sprechen können. Sie sind ja bis heute eher so im Unruhestand, würde ich es mal sagen. So auch mit, man kann sagen, mit 70. Man spricht ja nicht über das Alter, aber kann man vielleicht doch mal sagen.
71, ist schon. So viel Zeit muss sein. Ja.
Also, das hat mich ganz besonders gefreut. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute und ja, einen schönen Tag noch.
Danke, Herr Mohr. Wünsche ich Ihnen auch weiterhin gute Fahrt. Ne?
Danke. Sag mal noch. Ahoi. Ja. Tschüss, Jo.
Ahoi. Tschüss.